Hallo und willkommen zu unserer neuen intensiven Auseinandersetzung.
Hallo.
Heute packen wir ein Rätsel an, das den Philosophen Bernard Williams anscheinend sein Leben lang umgetrieben hat. Was passiert eigentlich, wenn wir feststellen, dass unsere tiefsten Überzeugungen, also unsere Vorstellungen von Wahrheit, von Gerechtigkeit, dass die gar keine zeitlosen Wahrheiten sind, sondern vielleicht nur, ja, Zufallsprodukte der Geschichte?
Können sie dann überhaupt noch eine Autorität für uns haben? Das ist die große Frage.
Genau. Um das zu beleuchten, stützen wir uns auf den Sammelband Bernard Williams on Philosophy and History, herausgegeben von Marcel von Ackeren und Mathieu Queloz.
Ein wirklich spannendes Buch, das eine ganze Reihe von Aufsätzen versammelt, die genau diesem Spannungsfeld nachgehen.
Richtig. Unsere Mission für Sie ist es also, herauszufinden, ob Williams einen Ausweg aus diesem Labyrinth gefunden hat. Er war felsenfest davon überzeugt, dass die Philosophie die Geschichte braucht, um sich selbst zu verstehen.
Und wir wollen sehen, ob dieser Weg uns aus der modernen Skepsis herausführt.
Oder vielleicht sogar noch tiefer hinein. Also, fangen wir mal an. Was ist denn die Kernidee? Warum sollte sich die Philosophie überhaupt für Geschichte interessieren?
Also Williams Antwort darauf ist ziemlich radikal und zweiteilig. Er sagt, die Philosophie braucht erstens ihre eigene Geschichte und zweitens die Geschichte im Allgemeinen. Und was viele überrascht, er hielt den zweiten Punkt, also den Bedarf an allgemeiner Geschichte, für den viel offensichtlicheren.
Okay, bleiben wir mal ganz kurz beim ersten Punkt. Wie unterscheidet sich denn die Geschichte der Philosophie von, sagen wir mal, der Geschichte der Physik?
Ja.
Ich meine, ein Physiker liest heute vielleicht aus historischem Interesse über Newton, aber er betreibt damit ja keine aktuelle Physik. Seine Theorien sind ja in gewisser Weise überholt.
Das ist der springende Punkt. Und genau hier, so argumentiert A.W. Moore im Vorwort des Buches, trifft Williams eine faszinierende Unterscheidung.
Nämlich?
Die zwischen Philosophiegeschichte und Ideengeschichte. Die Geschichte der Wissenschaft ist für ihn reine Ideengeschichte. Man studiert sie, um die Vergangenheit zu verstehen.
Okay.
Aber Philosophiegeschichte, so Williams, ist immer zuerst Philosophie und erst dann Geschichte. Wenn Sie heute mit Platon ringen, seine Argumente prüfen und gegen Ihre eigenen halten, dann ist das keine rein historische Übung.
Sondern?
Sie philosophieren. In genau diesem Moment.
Das ist ein spannender Gedanke. Es ist also nicht nur so, dass wir von Aristoteles noch etwas lernen können, im Gegensatz zu alten wissenschaftlichen Theorien.
Richtig.
Aber es ist auch nicht wie in der Kunst, wo man sich von Beethoven inspirieren lässt, um etwas völlig Neues zu schaffen. Es ist was anderes.
Es ist etwas anderes, genau.
Was genau ist denn der Gewinn dabei, sich mit Denkern abzugeben, deren Weltbild so fundamental anders war als unseres?
Der wahre Gewinn, und das ist ein zentraler Gedanke bei Williams, liegt nicht darin, Stimmen aus der Vergangenheit zu finden, die wir einfach so in unsere heutigen Debatten einladen können.
Sondern im Gegenteil?
Ganz im Gegenteil. Der größte Wert liegt darin, Denker zu finden, die das gar nicht können, weil ihr gesamter Begriffsapparat, ihre Grundannahmen so fremd sind.
Es geht also um den Schock der Fremdheit, ja? Es geht darum, durch diese Fremdheit einen Schock zu erleben. Und dieser Schock lässt unsere eigenen, selbstverständlich gewordenen Annahmen plötzlich seltsam und fragwürdig erscheinen. Er zwingt uns zu fragen, muss man die Welt wirklich so sehen, wie wir sie sehen? Das Vertraute fremd machen. Verstehe. Und wie passt da jetzt die allgemeine Geschichte rein? Also nicht nur die der Philosophie.
Das folgt im Grunde demselben Prinzip, aber auf einer viel breiteren Ebene. Die allgemeine Geschichte verhindert, dass wir unsere spezifische Lebensweise für die einzig mögliche oder gar für eine universelle Notwendigkeit halten.
Okay.
Denken Sie mal an einen Begriff wie Gerechtigkeit. Williams würde sagen, fast jede menschliche Gesellschaft hat das Konzept der Gerechtigkeit, also eine grundlegende Vorstellung, dass es Regeln für das Zusammenleben geben muss.
Aber unsere spezifische Konzeption von Gerechtigkeit?
Also was wir konkret für gerecht halten, sei es Verteilungsgerechtigkeit, Chancengleichheit und so weiter, die ist das Ergebnis einer ganz bestimmten, zufälligen Geschichte.
Können Sie das vielleicht an einem Beispiel festmachen?
Ja klar. Stellen Sie es sich so vor. Fast jede Kultur hat das Konzept Familie. Aber die Konzeption, also die konkrete Ausformung, ist radikal unterschiedlich. Es ist die Kernfamilie, ein generationsübergreifender Clan.
Verstehe.
Die Geschichte zeigt uns also gelebte Alternativen zu unseren eigenen Konzeptionen. Sie zeigt uns, dass unsere Art, über Gerechtigkeit oder Wahrheit nachzudenken, nur eine von vielen Möglichkeiten ist. Und diese Erkenntnis ist für Williams der Ausgangspunkt für jede ehrliche Philosophie.
Okay, wenn das die Aufgabe ist, unsere eigenen Werte als historisch gewachsen und damit als zufällig zu entlarven, das ist ja eine gewaltige Aufgabe. Hatte Williams dafür ein spezielles Werkzeug, eine Methode, um da systematisch zu graben?
Absolut. Und hier kommen wir zu einer seiner berühmtesten, aber auch umstrittensten Methoden, die er vor allem von Denkern wie Nietzsche und Hume übernommen hat. Die Genealogie. Genealogie, das klingt jetzt erstmal nach Stammbaumforschung.
Das ist im Grunde gar nicht so falsch. Williams lädt einen dazu ein, sozusagen Detektiv für die eigenen Werte zu werden.
Eine Hintergrundprüfung für einen Begriff wie Wahrheit quasi?
Genau. Das Ziel ist aber nicht nur herauszufinden, wo der Begriff geboren wurde, sondern welchen Job er ursprünglich für uns Menschen erledigen sollte. Wozu brauchten wir den?
Aha. Und diese Ursprungsgeschichte kann, und das ist der entscheidende Punkt, eine reale Geschichte sein, aber eben auch eine fiktive, eine plausible Erzählung im Stil von, stellen wir uns einen Naturzustand vor.
Moment, eine fiktive Geschichte, das klingt jetzt aber, ist berechtigt. Sein letztes großes Buch heißt ja Wahrheit und Wahrhaftigkeit mit dem Untertitel Eine Genealogie. Wie funktioniert das da konkret?
Dort entwirft er genauso eine fiktive Geschichte. Er stellt sich eine frühe menschliche Gemeinschaft vor, die ums Überleben kämpft.
Okay.
Was braucht sie dafür? Vor allem zuverlässige Informationen. Wer hat Beeren gesammelt? Wo ist die Wasserquelle? Von wo droht Gefahr?
Logisch. Um Informationen effektiv zu bündeln, braucht man zwei grundlegende Tugenden. Genauigkeit, man muss sich bemühen, die Dinge richtig darzustellen, und Aufrichtigkeit, man darf andere nicht absichtlich täuschen. Zuerst also rein praktische Werkzeuge.
Rein praktische Werkzeuge zum Überleben. Mit der Zeit, so die Erzählung, entwickeln diese Praktiken aber einen Eigenwert. Sie werden zu Tugenden, die wir um ihrer selbst willen schätzen.
Und damit will er den Wert der Wahrheit rechtfertigen.
Genau das. Er nennt das eine rechtfertigende Genealogie. Sie zeigt, dass der Wert von Wahrhaftigkeit nicht von Gott oder irgendwelchen abstrakten Prinzipien vom Himmel fällt.
Sondern
in ganz fundamentalen menschlichen Bedürfnissen wurzelt. Das gibt dem Wert eine solide Grundlage. Auch in einer modernen, säkularen Welt.
Ich muss zugeben, das klingt auf den ersten Blick elegant, aber auch ein wenig zu glatt. Man erzählt eine plausible Geschichte, warum Wahrheit nützlich ist und voilà, der Wert der Wahrheit ist gerettet.
Mhm.
Könnte man nicht genauso gut eine Geschichte erzählen, in der strategische Lügen der Schlüssel zum Überleben sind und damit was ganz anderes rechtfertigen?
Das ist ein exzellenter Einwand und genau der Punkt, an dem die Kritik ansetzt, die auch im Sammelband prominent vertreten ist.
Ah.
Ein Kapitel von Hans-Johann Glock trägt den sehr provokanten Titel Schlagen im genealogischen Garten Eden.
Das ist deutlich und er sagt im Grunde, Williams fiktive Geschichten sind reine Spekulation. Warum sollten wir uns auf solche Was-wäre-wenn-Szenarien verlassen, wenn wir echte evolutionäre Anthropologie haben, die untersucht, wie sich Kooperation und Kommunikation tatsächlich entwickelt haben? Er wirft ihm also vor, unwissenschaftlich zu sein. Ja, oder wie Glock es formuliert, übermäßig historisch und unzureichend historisch. Er spielt mit der Geschichte, anstatt sie ernst zu nehmen.
Genau. Zudem bringt Glocks den klassischen Vorwurf des genetischen Fehlschlusses ins Spiel. Nur weil ein Konzept einen bestimmten Ursprung hat, sagt das wirklich etwas über seinen heutigen Wert oder seine Bedeutung aus?
Guter Punkt.
Glocks Vermutung ist, dass Williams Argument am Ende doch nicht auf der Herkunft der Wahrhaftigkeit beruht, sondern auf ihrer aktuellen Funktion in unserem Leben. Die ganze historische Herleitung ist dann vielleicht nur ein rhetorischer Umweg.
Das wirft natürlich ein ganz anderes Licht auf die Methode. Williams nutzt die Geschichte also nicht nur, um zu verstehen, sondern er führt einen aktiven Dialog mit ihr.
Einen Dialog, ja. Ein Ringen.
Der Sammelband zeigt das ja auch, indem er Williams Auseinandersetzung mit Denkern wie Platon, Descartes oder Nietzsche nachzeichnet.
Genau. Nehmen wir das Beispiel Descartes, das John Cottingham in seinem Beitrag beleuchtet. Williams destilliert aus Descartes Werk eine unglaublich mächtige Idee, die einer absoluten Konzeption der Wirklichkeit, der berühmte Blick von nirgendwo.
Also eine Sicht auf die Welt, wie sie wirklich ist, völlig unabhängig von irgendeiner Perspektive.
Exakt. Und Williams findet diese Idee für die Naturwissenschaften auch durchaus plausibel. Er meint, die Physik strebt danach, die Welt so zu beschreiben.
Und verschiedene Forschungen werden sich im Idealfall auf diese eine absolute Beschreibung zubewegen. Sie konvergieren.
Richtig.
Aber jetzt kommt die entscheidende Wendung. Für die Ethik, sagt Williams, gilt das radikal nicht.
Ah.
Es gibt keine absolute Konzeption des Guten oder Richtigen, auf die wir alle zusteuern.
Moment, das bedeutet, die Wissenschaft kann auf eine universelle Wahrheit hoffen, aber unsere Ethik, unsere Werte bleiben für immer lokal und perspektivisch?
Ja.
Das klingt ehrlich gesagt ziemlich ernüchternd. Es ist eine harte Pille, die er uns da verabreicht. Unsere ethischen Überzeugungen, so Williams, sind untrennbar mit unserer spezifischen historisch gewachsenen Lebensform verbunden. Der Versuch, sie auf eine quasi wissenschaftliche universelle Grundlage zu stellen, muss scheitern.
Und führt nur zu einer Verarmung des ethischen Denkens, nehme ich an?
Genau.
Und da kommt dann vermutlich Nietzsche ins Spiel. Sie erwähnten ihn ja schon im Zusammenhang mit der Genealogie. Das klingt ja nach einem zutiefst nietzscheanischen Problem.
Absolut. Wie können wir an bedeutungsvollen Werten festhalten, wenn wir einmal erkannt haben, dass sie kein göttliches oder metaphysisches Fundament haben, sondern von Menschen gemacht sind?
Ganz genau. David Owens Kapitel im Buch zeichnet das sehr schön nach, wie sich Williams Denken von einer anfänglich eher nüchternen, von Hume geprägten Haltung hin zu einer viel stärker nietzscheanischen Sensibilität entwickelt. Okay, er sah in Nietzsche den Denker, der die zentrale Krankheit der modernen Kultur diagnostiziert hatte, eben diesen Verlust der naiven Selbstverständlichkeit unserer Werte. Williams imitiert Nietzsche aber nicht einfach, oder?
Nein, er imitiert ihn nicht, aber er benutzt dessen Werkzeuge, um eine Antwort auf die Frage zu finden, wie lebt man mit diesem Bewusstsein der Zufälligkeit, ohne in Zynismus oder Nihilismus zu verfallen?
Wo lässt uns das alles jetzt stehen? Wenn man sich das so anhört, scheint die Philosophie, für die Williams plädiert, ziemlich, ja, unordentlich zu sein.
Unordentlich ist ein gutes Wort.
Nicht so sauber und klar, wie man sich das vielleicht vorstellt.
Miranda Fricker nennt es im letzten Kapitel des Buches eine unreine Philosophie. Es ist eine Philosophie, die sich bewusst mit Geschichte, Literatur, Psychologie und auch einem ausgeprägten Sinn für ihren eigenen Stil vermischt. Über Philosophie als eine humanistische Disziplin.
Also eine Philosophie, die anerkennt, dass sie Teil der menschlichen Kultur ist und nicht irgendwie darüber schwebt.
Genau. Es geht darum zu akzeptieren, dass unsere wichtigsten Begriffe eine Geschichte haben und dass das Verständnis dieser Geschichte absolut entscheidend für unser Selbstverständnis ist.
Und das macht seine Ethik dann nicht bloß negativ oder skeptisch, nein, und das ist ein wichtiger Punkt, den Geraldine Nangol in ihrem Beitrag macht. Ihm wird das ja oft vorgeworfen, aber sie sagt, seine Ethik sei historistisch und positiv. Sie findet den Wert unserer Konzepte genau in ihrer Geschichte und ihrer Funktion für uns, nicht trotz ihr. Aber sind damit alle im Buch einverstanden? Ich stelle mir vor, dass gerade traditionellere Philosophiehistoriker bei diesem sehr anwendungsorientierten Umgang mit der Geschichte, sagen wir mal, Bauchschmerzen bekommen.
Und wie? John Maranbones Kapitel hat den unverblümten Titel »Warum Bernard Williams ein schlechtes Vorbild für Philosophiehistoriker ist«.
Wow, okay.
Sein Vorwurf lautet, dass Williams' Methode am Ende doch immer nur danach fragt, was für uns, für heutige Philosophen nützlich und interessant ist.
Er liest die Geschichte also durch eine moderne Brille.
Genau. Und blendet alles aus, was nicht in sein Schema passt. Damit, so Maranbon, verengt er den Blick und tut der Vergangenheit Unrecht.
Da haben wir also die zentrale Spannung auf dem Tisch?
Es ist die Grundsatzdebatte schlechthin. Williams will die Geschichte nutzen, um heute besser zu philosophieren, um das Vertraute fremd erscheinen zu lassen.
Und Maranbon?
Maranbon plädiert dafür, die vergangene Philosophie um ihrer selbst willen zu verstehen, in ihrer ganzen Fremdheit und Komplexität, ohne sie sofort für unsere Zwecke zu instrumentalisieren.
Dient die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit den Fragen der Gegenwart oder ist sie ein Selbstzweck?
Genau. Und Williams gesamtes Werk ist ein einziges kraftvolles Plädoyer für die erste Antwort.
Wenn man das alles zusammennimmt, zeigt uns dieser Sammelband also einen Denker, der im Grunde mit dem Wesen seiner eigenen Disziplin ringt.
Absolut.
Er sieht kommen. Und er hinterlässt uns eine gewaltige Herausforderung. Seine Botschaft lautet im Grunde, eine Philosophie, die für ihre eigene Geschichte blind ist, ist nicht nur unwissend, sondern
sie missversteht sich selbst und die Konzepte, die sie benutzt, von Grund auf. Sie redet über Gerechtigkeit, ohne zu wissen, was sie da eigentlich im Mund führt. Und ein letzter Gedanke, den Sie aus dieser intensiven Auseinandersetzung vielleicht mitnehmen können: Wenn unsere wertvollsten ethischen Begriffe, wie Williams andeutet, Produkte einer zufälligen Geschichte sind, können wir dann jemals wirklich Vertrauen in sie haben?
Oder führt dieses historische Bewusstsein nicht unweigerlich zu einer Art Relativismus oder einer tiefen Skepsis, die uns am Ende dazu zwingt, zu erkennen, dass wir unsere eigenen Werte immer wieder aufs Neue selbst erschaffen müssen?